Klarer Kurs durch Gehorsam. Das ist ja unser großes Thema. Klarer Kurs in wirrer Zeit. Und es geht darum, dass wir das Ziel nicht verfehlen. Dass wir nicht am Ziel vorbeitreiben, sondern das Ziel erreichen. Es hat mich so bewegt, gestern bei dem Zeugnis von der Frau Ludwig in Maulbronn, als diese liebe Schwester gesagt hat, die Mönche, die hatten ein klares Ziel. Und für dieses klare Ziel haben sie ihr ganzes Leben geopfert. 8-mal am Tag kamen sie zum Gottesdienst zusammen, morgens um 2 und so weiter. Sie sind im Durchschnitt nur 30 Jahre alt geworden und sie haben also sehr viel entbehrt, menschlich. Aber sie haben ein klares Ziel gehabt. Was hat sie gesagt? Was ist ihr Ziel? Die Herrlichkeit. Sie hat uns persönlich die Frage vorgelegt, hast du das Ziel Herrlichkeit? Das hat mich bewegt. Ja. Das ist wunderbar, wenn man
eins...
Ja, ja, ich auch nicht. So eine Führerin, die so ein klares Zeugnis hat und so ein klares Ziel hat. Das ist, also für die müssen wir eigentlich beten, für die Frau Ludwig, dass Gott sie bewahrt. Ihr Mann mit 40 Jahren ist ja gestorben an Krebs, gell?
Das Licht, was sie uns geben,
ja.
Das ist ganz gut.
Ja, ja, doch, das ist etwas Wunderbares. Also, klares Ziel, Herrlichkeit und nicht Ehre und nicht Wollust und nicht große Häuser und Reichtum und Besitz. Nein, Herrlichkeit ist ein viel größeres Ziel. Klarer Kurs heißt zielstrebig, ohne Umwege, ohne Nebenwege, geradlinig, zielorientiert, zielbewusst. Und nun hören wir noch den Text.
Wir hören zunächst aus Apostelgeschichte 5 noch einmal die Verse 29 bis 32. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesum auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn an ein Holz aufhängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind seine Zeugen von diesen Dingen. Aber auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Und dazu aus Jakobus 1, Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir möchten dich bitten, dass du unsere Herzen jetzt innerlich zur Stille kommen lässt und dass wir auch innerlich ausgerichtet sind auf dich und auf dein Wort, dass wir immer wieder das Ziel lebendig vor Augen haben. Und schenke Gnade zum Reden und Gnade zum Hören. Amen.
Amen. Dankeschön. Wenn es zu warm wird, vielleicht können wir auch dann mal kurz lüften, so 2-3 Minuten, und dann gleich wieder zumachen, dass es dann nicht sieht. Es ist doch recht gut warm und neben dem Heiligen Geist, sagt Spörstchen, brauchen wir Sauerstoff. Das ist das Zweitwichtigste. Das Wort, das wir eben gehört haben, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, ist ja unsere Jahreslosung, wie Sie wissen. Ein sehr wichtiges Wort, Sie haben sicher manche schon darüber gehört. Und wenn nun Jakobus sagt, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein, dann zeigt er uns hier den rechten Weg. Nur dann ist unser Leben geradlinig, zielorientiert, wenn wir gehorsam sind, wenn wir Täter des Wortes sind. Und darum möchte ich 3 Dinge jetzt noch ansprechen. Erstens, man muss gehorchen. Man muss gehorchen, so steht es in diesem Wort drin. Zweitens, man muss Gott gehorchen. Und drittens, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das sind Wahrheiten, die heute nicht in sind. Darüber redet man nicht gern, aber es ist Gottes Wort. Erstens, man muss gehorchen. Wie oft haben wir das schon gehört als Kinder? Es gehört zu den Grundregeln jeder Erziehung und unseres ganzen Lebens. Man muss gehorchen. Ein großer griechischer Philosoph wurde eines Tages besucht von seinem Freund. Ich weiß nicht, habe ich es hier schon mal erzählt oder nicht? Ich glaube nicht. Von seinem Freund, der ihn schätzte. Und da war der Philosoph gerade nicht zu Hause. Aber seine kleine Tochter war da. Und nun dachte er, Freund, das ist jetzt hervorragend. Jetzt kann ich mal mit der Tochter ein Gespräch führen und hören, was sie so bei diesem Vater, diesem großen Philosoph, lernt. Und dann hat er sie gefragt, ja, was lernst du alles und was hast du so alles gehört von deinem Vater? Darauf sagte die kleine Tochter ganz still und schlicht, ich lerne Gehorsam. Wunderbar, bravo. Ja. Das ist also das Fach, das heute am allerwenigsten beachtet wird in Schulen und Kindergärten. Was heißt eigentlich Gehorsam? Gehorsam heißt, einer Weisung, einem Befehl zu entsprechen, auf jemanden hören. Gehorsam hat es natürlich immer mit der Ausführung von Befehlen zu tun. Gehorsam, dem kein Tun, keine Tat folgt, ist nichts wert. Gehorsam ist die Antwort auf etwas, was einem aufgetragen ist. Natürlich, in jedem Fall geht das Hören dem Gehorsam voraus. Ohne Hören können wir nicht gehorchen. Nun, das Erste, was nun das Kind zu lernen hat in jeder Kinderstube, ist zu gehorchen. Sonst wird es ständig in Lebensgefahr sein. Wenn es bei Rot einfach über die Ampel läuft und nicht wartet, bis es wieder grünes Licht ist, bringt es sich in größte Gefahr. Kürzlich habe ich eine nette Geschichte gehört von einer Schwester, die in Eidlingen die Bibelstunde gehalten hat. Da war die Mutter von dem kleinen Mädchen, sagen wir mal, sie hieß Miriam, in einer Arbeitsbesprechung. Das Kind war nicht so richtig beaufsichtigt, obwohl es in Blicknähe war. Das ist ein einjähriges Kind und dieses Kind hatte eine große Vorliebe für Steckdosen. Mit nassen Fingern, so kleines Kind, ich weiß nicht, anderthalbjährig oder ganz klein, das Kind. Und der Großvater war Elektriker und der Vater auch. Und vielleicht hat sie es geerbt, diese Liebe zu den Kontakten, Kontakte schließen. Also, dann hat jemand beobachtet, wie dieses kleine Mädchen zielstrebig sich der Steckdose nähert und jetzt gerade, Sie wissen was. Aber plötzlich bleibt es halten vor der Steckdose und mit einem energischen Ruck dreht es rum und geht wieder weg. Nach einiger Zeit wiederholt sich das gleiche Spiel. Sie geht wieder auf die Steckdose zu, kurz vor der Steckdose, stopp, mit einem energischen Ruck zurück. Was hat dieses Kind gelernt? Gehorsam, wunderbar, wenn ein Kind so erzogen ist. Aber viele können das nicht mehr. Schüler können nicht mehr gehorchen. Autofahrer halten sich oft nicht an Verkehrsregeln. Sie bedrohen ihr Leben, wenn sie morgen nach Hause fahren, und das eigene Leben. Wie viele Patienten können nicht mehr gehorchen? Da ist ein schwer krankes Kind, sehr schwer krank, und der Arzt, er sagt, ja, dem Kind kann gerade noch dann geholfen werden, wenn es genau die Medizin so in diesem Rhythmus nimmt, die ich Ihnen jetzt verschreibe. Die Eltern haben sich die Medizin besorgt, der Arzt geht weg und am nächsten Morgen kommt er wieder voller Erwartung, dass dem Kind nun wirklich geholfen ist. Aber das Kind ist gestorben. Darauf fragt der entsetzte Arzt, ja, haben Sie denn nicht die Arznei dem Kind gegeben? Nö, haben wir nicht gegeben. Aus irgendeinem Grund der Bequemlichkeit, des Misstrauens, und das Kind ist gestorben. Ja, überall, man muss gehorchen. Selbst der Freizeitgast hier muss ein gewisses Maß an Gehorsam mitbringen, wenn der Gong ertönt und sie denken, nun ja, jetzt will ich mal schön die Sonne genießen, jetzt habe ich keinen Hunger und du kommst dann 2 Stunden oder 1 Stunde später zum Mittagessen, jetzt will ich Mittagessen, was dann? Sie wären schön dumm, wenn sie dir was geben würden. Ja, überall, Gehorsam ist notwendig. Wo das nicht da ist, bricht Chaos, Anarchie aus. Heute gibt es ja einen Beruf, der zu den schwersten Berufen überhaupt gehört. Was ist das für ein Beruf? Lehrer, sehr richtig. Ich möchte um alles in der Welt niemals Lehrer sein. Das sind die Märtyrer unserer Gesellschaft. Sie haben vielleicht auch gehört, dass in gewissen Gegenden, glaube in Westfalen, 80% der Schüler bewaffnet in die Schule gehen. 80%. Und ich habe kürzlich mal einen Bericht gelesen von Berlin, das können Sie sich nicht vorstellen. Nicht vorstellen, wie grauenhaft es dort ausgeht. Wir waren ja in dieser Freizeit in Pura, von der ich schon erzählt habe. Wir machten einen Spaziergang. Dort war ein kleines Kind, ein ganz hübscher Kerl mit schönen weißen, blonden Haaren. Und wir sind da dem Luganer See entlang gewandert, an einem Abhang. Noch ein kleines Stück weiter unten war der See. Und der kleine Kerl nahm ständig Steine und hat sie nach unten geworfen. Unten hat es aber auch manchmal Leute gehabt. Ist es gut? Und ich habe ihn gewarnt, der Vater war und die Mutter auch in der Gegend, aber ich konnte nicht anders und sagte, hör auf zu werfen. Der hat sich nicht im allergeringsten drum gekümmert. Er hat unablässig da die Steine runtergeworfen. Und ein anderer, so ist es heute, das war der Andreas mit 4 Jahren, der lag da bei dem Essen auf dem Boden, da ging ja die Bedienung immer durch, natürlich war er im Weg, hat einen Schoppen in der Hand und ich habe ihn dann, als mir es zu schlimm war, weil die Eltern waren ja daneben, an der Hand sanft genommen, um ihn ein bisschen auf die Seite zu ziehen und da hat er mich gehauen und ist auf mich losgegangen mit einer Aggression. Ja, so ist es heute. So ist es. Es ist eine entsetzliche Not. Und jeder, der mit Kindern zu tun hat, ich bitte dich im Namen des Herrn, hilf doch mit, dass die Kinder gehorsam lernen. Wenn sie das nicht lernen, wie können sie Gott gehorchen? Die Eltern sind anstelle Gottes gegeben. Und Kinder, die den Eltern nicht gehorchen, wie können die Gott gehorchen? Wie können sie gerettet werden? Petrus war ja, ein erfahrener Fischer, der dieses Wort gesagt hat, man muss gehorchen. Als er nach einer erfolglosen Fischernacht, See Genezareth, ihm zuruft, der Herr Jesus hat ihm zugerufen, fahr hinaus, wo es tief ist und werft euer Netz aus zum Fang. Da war das für den erfahrenen Fischer eine große Zumutung. Ganze Nacht habe ich gefischt, nichts gefunden, nichts gefangen. Tag fischt mir sowieso nichts, das ist ja völlig unmöglich. Und jetzt sagt da Jesus, fahre hinaus. Aber Petrus war gehorsam. Jawohl, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Und was war die Folge? Wunderbar war die Folge. Er hat einen großen Segen empfangen. Das ist also mein erster Gedanke. Man muss gehorchen. Man muss gehorchen. Das gefällt uns nicht, so ein Wort. Man muss, da wehren wir uns innerlich. Aber doch, man muss gehorchen, so sagt Petrus. Sonst zerstören wir unser Leben, das Leben anderer. Wir erreichen gewiss nicht das Ziel. Ganz gewiss nicht, wenn wir nicht es lernen zu gehorchen. Nun der zweite Gedanke, man muss Gott gehorchen. Entscheidend ist, wem wir gehorchen. Vor einiger Zeit kannte ich ein schönes, wertvolles Büchlein von einem Südafrikaner, glaube ich, Murray. Schule des Gehorsams. Sehr wertvolles Büchlein. Ich ging hin in unseren Laden und gesagt, ich möchte dieses Büchlein bestellen. Sie haben notiert und dann kam einige Zeit später die Antwort, lakonisch, Schule des Gehorsams vergriffen, erscheint nicht wieder. Punkt. So ist es heute. So ist es heute. Es war mir gerade so ein Symbol für unsere Zeit. Schule des Gehorsams vergriffen, erscheint nicht wieder. Wie traurig. Das ist doch die Tragik unserer Christenheit. Hier im Westen mindestens. Wir haben sehr, sehr viel Wissen und Erkenntnis. Aber wo bleibt der Gehorsam, der schlichte Gehorsam? Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. so wird das andere euch alles zufallen. Und doch, im Verhältnis zu Gott ist das das Allerwichtigste. Wir kennen ja alle die Geschichte vom Saul, gell? Darf ich mal das kurz aufschlagen. 1. Samuel 15, eine entscheidende Stelle, Vers 22 und 23. 1. Samuel 15, 22 und 23. Samuel aber sprach: Meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam, was ist Ungehorsam? Sünde wie Zauberei. Oh, wie viele Christen begehen diese Sünde. Ungehorsam ist gleich schwer wie Zauberei. Und Widerstreben, wie oft widerstreben wir innerlich? Es kann ganz fein verborgen sein. Widerstreben ist Abgötterei und Götzendienst. Wer von uns möchte gern, dass man ihn Götzendiener nennt und abgöttischen? Aber Widerstreben ist das. Und nun, weil du des Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen. Wie schrecklich. Es gibt ja ein wunderbares Buch von Langenberg, das ist oben auch in der Bibliothek zu finden. Biblische Begriffskonkordanz. Und da habe ich nachgeschlagen und habe entdeckt, es gibt 5 verschiedene hebräische Begriffe für Gehorsam. Und 6, interessanterweise, 6 über den Ungehorsam. Also verschiedene hebräische Worte. Ich möchte nur einen herausgreifen zum Gehorsam, und das ist das hebräische Wort Shama. Das heißt so viel wie gehorchen, hören, erhören, anhören. Fast 100 Mal kommt das im Alten Testament, dieses Wort Shama. Und es gibt viele Stellen, wo das kommt. Ich möchte jetzt nur eine Stelle mal herausgreifen, Sprüche 1, Vers 33. Ich habe noch viele andere notiert, oder einige andere. Sprüche 1, 33. Wer aber mir gehorcht, wird sicher bleiben und ohne Sorge sein und kein Unglück fürchten. Wie wunderbar, wenn wir hören und gehorchen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich einmal hinweisen auf unseren hochgelobten Herrn Jesus Christus. Er war ein völlig freier Mann, einen freien Willen gehabt. Welchen Stellenwert hatte der Gehorsam im Leben des Herrn Jesu? Wir wissen alle, was Philipper 2, Vers 6 steht. Er ward gehorsam bis zum Tod. Das war das Entscheidende. Ist es ihm leicht gefallen? Ganz gewiss nicht. Und in Hebräer 5, Vers 8 steht, er hat im Leiden gehorsam gelernt. Es ist ihm also nicht in die Wege gelegt worden. Er hat gehorsam gelernt. Jesus, unser Herr, war seinen Eltern untertan. Er war ihnen gehorsam. So lesen wir Lukas 2, Vers 51. Er ward ihnen untertan, seinen Eltern. Er war der Schrift gehorsam. Finden wir ganz klar. Zum Beispiel Johannes 10, Vers 35. Er war dem Vater gehorsam. Das merken wir ganz besonders beim Kampf, Gebetskampf in Gethsemane. Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er war gehorsam. Und wenn wir umgestaltet werden wollen in das Bild Jesu, das ist ja das eigentliche Lebensziel, sonst gibt es ja keine Herrlichkeit, dann heißt es, zum Gehorsam geführt zu werden, gehorsam zu lernen. Gottes Gnade will uns auf dem Weg der Nachfolge zu gehorsamen Jüngern Jesu machen. Das ist das entscheidende Ziel auch des Paulus gewesen. Das wird deutlich im Römerbrief, Römer 1, Vers 5. Und dann geht es durch den ganzen Römerbrief durch. Ich habe es mir mal zusammengestellt, ist hochinteressant, aber ich will jetzt nur die erste und die letzte Stelle kurz zitieren aus dem Römerbrief über das Ziel der Arbeit des Paulus mit den Gläubigen, Römer 1, Vers 5. Durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt in seinem Namen, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Nationen. Das war sein Ziel, den Gehorsam aufzurichten. Und dasselbe sagt er in Römer 15, Vers 18 noch einmal. Und welche Katastrophe es bedeutet, nicht zu gehorchen, das sehen wir bei vielen Menschen, in vielen Lebensführungen. Ich möchte nur hinweisen auf den König Saul. Er hat alles verloren. Er war ein Erwählter, ein Berufener, ein wunderbarer Mann, dieser Saul. Er hat den Heiligen Geist gehabt. Aber er war nicht gehorsam. 1. Samuel 15 können wir es nachlesen. Wie endete er? Im Selbstmord. Wie tragisch. Nur weil er nicht gehorchen konnte. Man muss Gott gehorchen. Das war der zweite Teil. Ist das gesetzlich? Nein, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das heißt, ich bin nun in einer ganz anderen Art des Gesetzes, unter dem Gesetz des Geistes. Und dann lerne ich zu gehorchen. Was gibt es für Hindernisse für Gehorsam? Viele Hindernisse. Bei der Eva war es die Augenlust, Fleischeslust und das hoffärtige Wesen. Und das sagt ja auch Johannes im Johannesbrief, 1. Johannesbrief Kapitel 2. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Alles was in der Welt ist, Augenlust, das Fleischeslust, hoffärtiges Wesen, ist nicht von Gott, sondern woanders her, nicht vom Vater. Also das sind die Hindernisse, Zweifel an Gottes Liebe, Angst, Eigensinn und so weiter. Ärger wie bei Mose. Oh, unser Herz ist so abgründig und dieses Widerstreben gegen den Heiligen Geist ist so tief in uns drin, dass wir immer wieder beten dürfen und sollten. So wie der Salomo in der Jugend gebetet hat. Ich möchte ein gehorsames Herz haben. Schaffe in mir ein gehorsames Herz. Das darf unser Gebet sein. Und wie ist das möglich? In Hebräer 11, Vers 8 steht, durch den Glauben ward Abraham gehorsam. Lass uns das lernen. Nun noch der dritte Gedanke in aller Kürze. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gehorsam Gott gegenüber führt sehr häufig in Spannung, in Zerreißproben, in Kollisionen mit anderen Befehlen und Entscheidungen. Darum hat Josua am Schluss seiner gesegneten Führerschaft das ganze Volk Israel noch einmal zusammengerufen. Und da hat er ihnen gesagt, erwählet euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und es ist wirklich so, wie ich kürzlich gehört habe. Jeder Tag ist das heute meiner Wahl. Jeder Tag, auch dieser, ist das heute meiner Wahl. Das heißt, du darfst dich heute entscheiden, heute erwählen, wem du dienen willst, wem du gehorchen willst. Ein Beispiel ist ein Kapitel vor dem verlesenen Text, Apostelgeschichte 4. Da ist Petrus in dieser Zerreißprobe. Wem soll er gehorchen? Da lesen wir doch in Kapitel 4 Apostelgeschichte, Vers 17 und 18. Der Hohe Rat, das sind die Führer, die geistlichen Führer, das Synedrium, sagen, aber damit es nicht weiter einreise unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen redeten. Und sie riefen sie und geboten ihnen, den Petrus und so weiter, keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Es war ein klares Gebot, man muss gehorchen, hätte er sagen können, also schweigen wir. Aber man muss Gott mehr gehorchen, hier ist es. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, und so weiter, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Petrus hat es hier praktiziert, was er später gesagt hat. Er war Gott mehr gehorsam als den Obrigkeiten. Auch wir werden vielleicht in solche Dinge, in Lagen hineinkommen. In der Zukunft könnte es sehr wohl sein. Sehr viele Geschwister in der Verfolgung, etwa in Russland und in China, haben das oft durchgelitten. Man muss Gott mehr gehorchen und das bedeutet sehr oft leiden. Ich möchte nun eine Geschichte noch Ihnen sagen, die mich sehr bewegt hat. Als ich anfing, das Blatt Heilig dem Herrn zu lesen, da hatten wir ein Kind. Und wir wollten auch nicht mehr haben, weil so viele triftige Gründe dafür da waren. Aber da las ich nun immer wieder, dass es eine Sünde sei, wenn man nicht gewillt sei, so viele Kinder, als der Herr uns schenken will, freudig anzunehmen. Ich sprach darüber mit meinem Mann, bat ihn, doch dem Herrn folgen zu wollen. Und obwohl er nicht gläubig ist, versprach er mir, darin Gottes Willen tun zu wollen. Unter der Bedingung, dass ich mit meinem Gott ausmachen soll, wie wir die weiteren Kinder versorgen sollen. Ich sagte ihm, dass uns Gott nicht zu Schanden werden ließ. Also gut, ich bekam so alle anderthalb Jahre ein Kind und jedes wurde versorgt. Und satt, bis ich im Herbst 1932 wusste, dass ich das vierte mit unserem angenommen, war es das fünfte, erwarten durfte. Da wurde meinem Mann Angst, weil doch nun die wirtschaftlich schlechteste Zeit da war. 32. Und in seinem Betrieb, wo er arbeitete, Woche für Woche Leute entlassen wurden. Und zwar kamen jetzt die Leute zur Entlassung, die 8 Jahre dort waren und mehr. Und oft sagte er mir, jetzt wirst du sehen, wie weit du mit deinem Gottvertrauen kommst. Jetzt kann ich jeden Tag die Entlassungspapiere bekommen. Das geht ganz automatisch, Woche für Woche. Da fragt man nicht, ob man 4 oder 5 Kinder hat. Da wollte mir auch fast der Mut sinken, aber ich klammerte mich an den Herrn und seine Verheißungen. Und was durfte ich da erleben? Eines Samstagmorgens, als ich so in der Arbeit war, hieß es auf einmal in mir, heute wird dein Mann entlassen. Da ging ich auf die Knie und bat den Herrn, dass er es doch verhindern möge. Aber während ich betete, flüsterte eine Stimme, es hat keinen Wert mehr. Dein Mann, jetzt ist 11 Uhr, gewiss ist er schon entlassen. Er war schon entlassen. Schon wollte ich traurig werden, da sprach der Herr selbst zu mir, bin ich nicht ein Gott der Allmacht, vertraue mir. Und ganz beruhigt bin ich wieder zur Arbeit gegangen. Ganz gespannt, was der Mann am Abend für eine Nachricht heimbringen werde. Es wurde Abend, der Mann kam heim, sagte aber nichts, ging sehr bald ins Bett. Und ich wollte dieses ihm unangenehme Thema auch nicht berühren, und fragte nicht. Sie war sehr weise, um da nicht zu fragen. Am anderen Nachmittag, es war ein Sonntag und mein Mann war daheim, fing er an zu erzählen. Gestern ging mir's mal ganz eigenartig. Da kam, als ich im Geschäft war, mein Vorgesetzter und brachte zum großen Schrecken mir und noch 5 anderen Männern die Entlassungspapiere mit dem Bemerken, unser Jahrgang sei jetzt dran, entlassen zu werden. Die anderen Männer hatten geschimpft, geflucht, sogar geheult, denn einer war dabei mit 8 Kindern. Aber alles hat nichts genützt. Mein Mann sei ganz still gewesen, habe gedacht, jetzt soll das Gottvertrauen meiner Frau herhalten. Da, nach 2 Stunden, kommt zu meinem großen Erstaunen jener Vorgesetzte wieder und holt von meinem Mann und nur von ihm die Entlassungspapiere wieder mit dem Bemerken, wir haben es uns anders überlegt, ihr Mann kann bleiben. Und er wurde dann nie mehr entlassen. Das war meine Mutter. Entschuldigt, sonst würde ich nicht hier stehen. Ja, wir wollen jetzt Schluss machen und den Herrn bitten, dass er uns doch gehorsam macht. Hier haben wir den Schlüssel zu einem wirklich geradlinigen Kurs. Es gäbe noch viel dazu zu sagen, aber wir haben wohl viel verstanden. unsere Themen. Ich wiederhole kurz. Erstens, nur nicht am Ziel vorbeitreiben. Zweitens, bleiben des Heiligen Geistes. Und ich bin so froh, dass gestern viele ganz bewusst sich auf diese Spur gestellt haben. Und es soll dabei bleiben, ich will Jesus gehören. Und dann heute klarer Kurs durch Gehorsam. Er war gehorsam und durch das Vertrauen dürfen wir gehorsam lernen, wie es Abraham tat, ja, wie es unser hochgelobter Herr tat. Wir beten. Herr, das ist wunderbar, dass du gehorsam warst und darum hast du uns erlöst, darum hast du uns errettet aus aller Finsternis und darum hat dich auch der Vater erhöht. Und du hast einen Namen über alle Namen erhalten. Und in deinem Namen werden sich beugen alle Knie, weil du gehorsam warst. Und so hilf uns doch auch zum vollen Gehorsam. Vergib mir und jedem von uns, wo wir dir widerstrebten, wo wir nicht gehorsam waren. Und hilf uns, durch den Glauben wie Abraham, gehorsam zu sein bis in alle Details. Und habe Dank, dass wir wissen, der Gehorsame wird gesegnet. Er bleibt auf dem klaren Kurs, er wird nicht am Ziel vorbeitreiben, er wird zur Herrlichkeit geführt. Wir danken dir dafür. Amen.